SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. US-Präsident Trump hat mal wieder eine Idee. Er will alle Palästinenser, die im Gazastreifen leben, umsiedeln. Zum Beispiel nach Ägypten oder Jordanien. Das hat Trump nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu gesagt. Trump will, dass die USA die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen. Ralf Borchardt in Washington mit Hintergründen.
Die USA könnten das zerstörte Küstengebiet wieder aufbauen, so Trump. Wenn nötig, auch mit dem Einsatz von US-Truppen. Israels Regierungschef Netanyahu begrüßte Trumps Vorschlag bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus grundsätzlich. Netanyahu sagte, der Vorstoß könne den Nahen Osten verändern und der Region Frieden bringen. Nahostexperten in den USA bezweifeln in ersten Reaktionen, ob sich der Trump-Plan umsetzen lässt. Rund 2 Millionen Palästinenser aus ihrer Heimat zwangsweise umzusiedeln, verstoße gegen das Völkerrecht.
Saudi-Arabien hat den Umsiedlungsvorschlag schon zurückgewiesen und betont, solange es keinen Palästinenserstaat gebe, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben. Auch mit dem Iran hat sich Trump beschäftigt. Der hat dem Land einen Deal angeboten, gleichzeitig aber eine Politik des so wörtlich maximalen Drucks angekündigt. Trump sagte, es sei wichtig, dass die Führungen beider Länder miteinander reden. Wer den ersten Schritt mache, sei ihm dabei egal. Wichtigstes Ziel für Trump? Der Iran soll keine Atomwaffen bekommen. Außerdem hat Trump nochmal ein Dekret unterzeichnet, das den Austritt der USA aus dem UNO-Menschenrechtsrat vorsieht. Schon während Trumps erster Amtszeit hatten sich die USA aus dem Rat zurückgezogen. Sein Nachfolger Biden hatte diesen Schritt dann wieder rückgängig gemacht. Nach den tödlichen Schüssen in einer schwedischen Bildungseinrichtung in Örebro gibt es offenbar erste Informationen zum mutmaßlichen Täter. Bei dem Angriff waren 11 Menschen getötet worden, darunter auch der Täter selbst, sagen die Behörden. Arne Bartram berichtet.
Der schwedische Rundfunk berichtet, dass der Tatverdächtige ein 35-jähriger Mann ist. Er soll eine Jagdwaffe benutzt haben, für die er eine Lizenz besitzt. Der Tatverdächtige war laut schwedischem Rundfunk nicht polizeibekannt und soll den Angriff auf die Schule alleine durchgeführt haben. Die Ermittler gehen aktuell nicht von Terrorismus oder Bandenkriminalität als Hintergrund aus. Es war der folgenschwerste Angriff mit Schusswaffen in der Geschichte des Landes, hat Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson schon gesagt. Der Täter hatte gestern Mittag in einem Bildungszentrum um sich geschossen, in dem Erwachsene ihren Schulabschluss nachholen können.
Auf der griechischen Insel Santorini hat es in der Nacht viele weitere Erdbeben gegeben, teilweise im Minutentakt. Inzwischen hat rund ein Drittel der rund 16.000 Bewohner die Insel verlassen. Dazu Feriengäste und Saisonarbeiter. Moritz Pompel.
Auch gestern und auch noch spät abends sind weitere Fähren im Hafen von Piräus bei Athen angekommen. Die Ankommenden berichten, dass es schwer gewesen sei, bei dem Ansturm im Hafen von Santorini ein Ticket zu ergattern. Insgesamt läuft die Abreise der vielen tausend Menschen aber geordnet ab. Vor Ort auf der Insel sind ja auch Rettungskräfte und Militär im Einsatz. Und heute am frühen Nachmittag wird es eine außergewöhnliche Krisensitzung mit Premierminister Mitsotakis geben. Seismologen sind geteilter Meinung, ob noch ein schweres Erdbeben folgen könnte. Oder ob die vielen kleineren Erdbeben den Druck unter der Erdkruste nicht doch abbauen können.
Von Angriffen auf Parteimitglieder und Büros waren in Deutschland im vergangenen Jahr erneut die Grünen am häufigsten betroffen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag hervor. Die Zahl der Angriffe wird seit 6 Jahren erfasst und im vergangenen Jahr waren es so viele wie noch nie seitdem. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur dpa hat die Polizei bundesweit allein 635 Fälle festgestellt, in denen zum Beispiel Parteigebäude beschädigt wurden. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart steht im DFB-Pokal-Halbfinale. Der amtierende Vizemeister setzte sich am Abend im Viertelfinale gegen den FC Augsburg mit 1:0 durch. Aus der Sportredaktion Detlef Lindner.
Nach 2 Bundesliga-Niederlagen und dem Champions League aus feiert Stuttgart seinen verdienten Halbfinaleinzug im DFB-Pokal. Augsburg wehrte sich zwar nach Kräften, war äußerst zweikampfstark, aber in der Offensive insgesamt zu harmlos. Nach einem Onyeka-Fehler erzielte Dennis Undaff aus 14 Metern die 1:0-Führung für den VfB. Aber die erste halbe Stunde gehörte größtenteils den bissigen Augsburgern. Danach übernahmen die Stuttgarter das Kommando. Bei den Fuggerstädtern zeigte sich nur der eingewechselte Kömür in der Offensive. Ansonsten waren die Gäste harmlos.
Heute Abend stehen sich im rheinischen Derby Leverkusen und Köln gegenüber. Das Spiel beginnt um 20:45 Uhr und wird im Ersten übertragen. Der Ex-Kapitän der Handballnationalmannschaft Uwe Gensheimer hat mit einem letzten Spiel in Mannheim seine aktive Sportkarriere beendet. Gensheimer spielte vor 13.000 Zuschauern mit einem Team aus vielen früheren Mannschaftskollegen gegen seinen Verein, die Rhein-Neckar-Löwen. Nach dem Spiel hat er sich bedankt, dass so viele Weggefährten zu seinem Abschied gekommen sind.
Das ist der Wahnsinn eigentlich, dass wirklich so viele Jungs gekommen sind. Nico als Coach, der gestern noch besoffen in Dänemark war und seinen WM-Titel gefeiert hat und heute Morgen losfliegt, um hier zu sein.
Gensheimer hatte seine Karriere als Spieler im Sommer beendet. Seitdem ist er Sportchef bei den Rhein-Neckar-Löwen. Als Spieler hat er mit der Nationalmannschaft 200 Länderspiele gemacht und 2016 Olympiasilber gewonnen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, ist es heute in Baden-Württemberg und der Südpfalz nochmal recht sonnig. Nördlich der Pfalz halten sich aber dichte Wolken, aus denen fällt örtlich etwas Regen und es kann hier und da glatt werden. Maximal 2 Grad bekommen wir heute in Prüm und bis zu 8 Grad in Oppenau.
SWR aktuell. Hintergrund.
Worauf achten Sie, wenn Sie was Neues zum Anziehen kaufen? Aussehen, Preis, Marke oder auch darauf, wie das Kleidungsstück hergestellt wurde, wo es herkommt, wie nachhaltig es ist. Wir beschäftigen uns diese Woche mit der Frage, wie nachhaltig die Modebranche im Jahr 2025 wirklich ist. Was sind die Image-Kampagnen und grünen Labels in der Realität wert? Darüber sprechen wir diese Woche mit Menschen aus der Branche. Professor Jochen Strähle ist Dekan der Fakultät Textil an der Hochschule Reutlingen und hat genau zu diesem Thema geforscht. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig nach seinen Erkenntnissen Nachhaltigkeitslabels sind, um das Verhalten von uns Kunden in die richtige Richtung zu lenken.
Ja, Nachhaltigkeitslabels sind schon wichtig, weil sie einfach ein Signal geben in der ganzen Auswahl der Bekleidung, die man am Markt finden kann, was vielleicht gut ist, was gut hergestellt sein könnte. Und wir wissen aus verschiedenen Studien, die wir auch durchgeführt haben, dass Verbraucherinnen und Verbraucher gerne diese Labels nutzen als Orientierung. Und insofern sind sie schon eine sehr, sehr wichtige Hilfe für die Kaufentscheidung.
Sie bilden an Ihrer Hochschule die Akteure der Textilindustrie von morgen aus. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit bei Ihnen aktuell in der Lehre?
Nachhaltigkeit bei uns in der Lehre am Textilversum an der Hochschule in Reutlingen spielt eine zentrale Rolle. Also seit 15 Jahren, glaube ich, ist es Dreh- und Angelpunkt unserer gesamten Ausbildung. Wir haben früh damit angefangen, das zu integrieren. Mittlerweile ist es in jeder Veranstaltung ein Muss. Das heißt, alle Facetten, die wir lernen und den jungen Leuten vermitteln, beinhalten Nachhaltigkeitsaspekte, ob es jetzt soziale Faktoren sind, ökonomische Faktoren oder ökologische Faktoren. Und das verlangen auch die jungen Leute von heute, denn ohne Nachhaltigkeit wird dieses Studium sicherlich für niemanden attraktiv sein.
Ist das denn eher so eine Ergänzung zu dem bisherigen, die Nachhaltigkeit, oder ist es in gewisser Weise eine komplett andere Herangehensweise?
Ja, es ist wirklich eine ganz andere Herangehensweise als früher, als man vor 15 Jahren diese Aspekte mit reingebracht hat. Hat man vielleicht mal noch eine Vorlesung dazu gemacht zu diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Das hatten wir sicherlich ganz am Anfang auch. Das haben wir mittlerweile gar nicht mehr. Deswegen, wenn man bei uns im Curriculum schauen würde, dann würde man erstmal so denken, naja, die machen ja gar nichts mit Nachhaltigkeit. Es ist aber wirklich in jeder Vorlesung und jeder Veranstaltung verwoben. Alle Aspekte in der Herstellung, in der Textilchemie, in der Vermarktung beinhalten diese Aspekte, weil wir wissen, dass die Verbraucher darauf Wert legen und dass die Firmen auch eine Antwort suchen. Und deswegen arbeiten viele Unternehmen ja auch mit uns zusammen, um da Lösungen zu erarbeiten. Und insofern wissen wir ganz genau, dass das was ganz Wichtiges ist. Und deswegen ist es zentral mit allem verwoben und eigentlich Dreh- und Angelpunkt unserer gesamten Ausbildung.
Sie haben schon die verschiedenen Bereiche der Textilbranche gerade angesprochen. Wie gut sind die denn aktuell in Sachen Nachhaltigkeit miteinander verzahnt? Also greift da alles schon optimal ineinander?
Ja, das Ineinandergreifen ist die Hauptherausforderung. In der Vergangenheit hat man den Ansatz gewählt, dass man so in jeder eigenen Disziplin, so im Design oder in der Vermarktung oder in der Herstellung auf Nachhaltigkeit gepocht hat, hat aber dann auch festgestellt, dass gerade so in diesen interdisziplinären Aspekten, wo es zwischen den Disziplinen um Lösungen geht, kritisch wird. Und da sind wir an der Hochschule Reutlingen sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir eine der wenigen Hochschulen weltweit sind, die tatsächlich Design, Technologie und Management vereinen. Wir haben da unterschiedliche Studiengänge. Für jeden was aber gerade die Zusammenarbeit zwischen den Studiengängen und zwischen den Forschungsgebieten, die ermöglicht es halt, Innovationen und neue Lösungen zu kreieren. Und insofern sind wir da, glaube ich, ganz gut vorne dran. Aber in der Branche selber ist es, glaube ich, mit die größte Herausforderung, die wir da momentan noch haben.
Professor Jochen Strähle, er ist Dekan der Fakultät Textil an der Hochschule Reutlingen. Morgen sprechen wir an dieser Stelle übers Stricken. Ist der selbstgemachte Pullover wirklich nachhaltiger als der gekaufte? Und ist er auch billiger?
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die EU-Kommission stellt am Mittag ihre Strategie zum Umgang mit Billigplattformen wie Temu und Shein vor. Es geht um den Vorwurf, dass sich diese Anbieter nicht an europäische Vorgaben halten, etwa beim Verbraucherschutz. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Gefälschte, gefährliche oder umweltschädliche Produkte und mindestens irreführende Rücksendeangaben. Die Beschwerdeliste bei den europäischen Verbraucherschutzbehörden ist lang. Erwartet wird deshalb, dass die EU-Kommission heute auch gegen die umstrittene Billigmodeplattform Shein eine Untersuchung nach den europäischen Digitalgesetzen starten könnte. Gegen die Plattform Temu hat Brüssel bereits vor 3 Monaten ein solches Verfahren eingeleitet. Es wird damit geprüft, ob Konzerne ausreichend gegen den Verkauf illegaler Produkte auf ihren Plattformen tun. Bei nachgewiesenen Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes.
In Bonn beraten heute Fachleute aus verschiedenen Bereichen über den Bevölkerungsschutz in Deutschland. Auf dem Kongress sind unter anderem Vertreter aus Forschung, Politik, Militär und Medizin dabei. Merle Giebeler berichtet.
Die Sicherheitslage hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Gründe sind der Angriff auf die Ukraine und Umweltkatastrophen, die häufiger und heftiger auftreten. In Bonn wollen sich die Akteure daher austauschen. Es geht in den kommenden Tagen etwa um den Umgang mit sogenannten hybriden Gefahren wie Desinformationskampagnen oder Cyberangriffe. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Katastrophenmedizin. Wie gehen wir damit um, wenn es plötzlich viele Schwerverletzte auf einmal gibt? Welche Verletzungsmuster treten dann auf, deren Behandlung trainiert werden muss und welche Infrastruktur muss es geben? Der Kongress findet zum 2. Mal statt.
In Baden-Württemberg gehen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiter. Wer heute wo betroffen ist, weiß Sülal Acar aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Gestreikt werden soll heute im Stuttgarter Jugendamt und den dortigen Kitas. Betroffen ist nach Angaben der Gewerkschaft aber auch der gesamte öffentliche Dienst in Albstadt, Balingen, Hechingen, Borladingen, Bad Friedrichshall sowie Gundelsheim und Emmendingen. Warnstreiks gab es in dieser Woche bereits unter anderem in vielen Kitas, Kliniken, Stadtverwaltungen und Landratsämtern, Stadtwerken sowie im kommunalen Nahverkehr. Verdi fordert im Tarifkonflikt für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten bundesweit 8% mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich.
In Frankreich steht am Nachmittag wieder ein Misstrauensvotum gegen die Regierung an. Diesmal trifft es die Minderheitsregierung von Premierminister Bayrou. Aus Paris, Kai Rinecker.
Das Misstrauensvotum der extremen Linken, von Grünen und Kommunisten gegen Bayrou und seine Mitte-Rechts-Regierung dürfte keine Chance haben. Sozialisten und Rechtsnationale haben angekündigt, dass sie die Minderheitsregierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu Fall bringen wollen. Sie spüren, dass eine große Mehrheit der Französinnen und Franzosen Angst vor einer finanziell instabilen Lage hat. Frankreich ist hoch verschuldet und muss sparen. Seit Jahresanfang wird Frankreich nur mit einer Art Nothaushalt regiert. Premier Bayrou hatte nach wochenlangen Verhandlungen am Montag das Ergebnis der Haushaltsberatungen ohne Abstimmung im Parlament mit Hilfe eines speziellen Verfassungsartikels durchgedrückt. Dieses Vorgehen eröffnet in Frankreich die Möglichkeit eines Misstrauensvotums, durch das die Vorgängerregierung gescheitert war.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Expertenrat für Klimafragen veröffentlicht am Vormittag sein 2-Jahres-Gutachten. Dann erfahren wir, wie es um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase steht und wie wirksam die Klimaschutzmaßnahmen sind, die wir schon getroffen haben. Unsere Korrespondentin Lissy Kaufmann findet das Thema wichtig und auch etwas überraschend.
Dass ich das noch einmal sagen würde, endlich reden wir wieder übers Klima. Es gab Zeiten, da war das Thema mal Dauerbrenner. Überall Interviews und Talkshows mit Experten. Auf den Straßen tummelten sich freitags tausende junge Menschen zu den Fridays for Future Protesten. Viele fühlten sich ermattet und ermüdet, hatten das Gefühl, diese Welt mit jedem eigenen Schritt der Klimakatastrophe näher zu bringen. In Zeiten von Pandemie, Kriegen und Koalitionskrisen verschwand das Thema dann von der Bildfläche, genau so, wie sich zuvor der ein oder andere gewünscht hatte. Das aber ist ja nun auch wieder nicht richtig. Reden und wenig tun ist falsch, nicht reden und wenig tun aber eben auch. Das Gutachten des Expertenrats für Klimafragen wird das Thema sicher nicht wieder so prominent machen, wie es einst war. Aber uns nochmal daran erinnern, dass es bei allen wichtigen Themen, die wir gerade diskutieren, innere Sicherheit, Asylpolitik, Umgang mit der AfD, noch was ganz anderes gibt, was uns bewegen sollte. Heute ist also mal ein Tag, um wieder genau zuzuhören.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.